Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie zur 9. Ausschusssitzung. Ordentliche Mitgliedergeburtstag hat Frau Annemieke Bremer. Herzlichen Glückwunsch. Zu vertagende Tagesordnungspunkte und abgesetzte Tagesordnungspunkte haben wir nicht. Somit können wir sofort in die Tagesordnung eingehen und beginnen in diesem öffentlichen Teil mit dem Fachgespräch Forschungssicherheit. Die Gäste möchte ich ganz herzlich willkommen heißen. Wir strukturieren das wie folgt. Sie haben 5 Minuten Zeit zum Thema vorzutragen. Ich bitte Sie, das also relativ zu beachten. Danach sprechen dann die Fraktionen auch jeweils 5 Minuten. Das also enthält die Frage und auch Ihre Antwort in der ersten, also Frage- und Antwortrunde. Wir haben dann vielleicht noch Zeit für eine zweite Fragerunde. Wir gehen rund in der Reihenfolge der Stärke der Fraktionen. Das Thema, was wir heute besprechen, ist von sehr großer Bedeutung. Und also ich darf Sie daher ganz herzlich hier vor Ort begrüßen. Herr Liebert ist uns also zugeschaltet, den begrüße ich auch hiermit ganz herzlich. Wir haben ja in unterschiedlichen Zusammensetzungen diese Themen auch schon einmal diskutiert. Und es geht hier grundsätzlich also um ethische Fragen, um Exportkontrollfragen. Es geht also um Digitalisierungs-, IT-Sicherheit, strategische Aspekte und auch gesellschaftspolitische Fragen, also ein sehr weites Feld, große Bedeutung, die dieses Thema, wachsende große Bedeutung, die dieses Thema hat. Und ich freue mich auf Ihre Stellungnahme. Und ich denke, wir fangen dann an, zunächst mit Frau Becker, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, verehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen. Forschungssicherheit ist auf jeden Fall eines der ganz zentralen Themen unserer Zeit. Internationale Kooperationen sind für die wissenschaftliche Exzellenz und damit für die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit unseres Landes von entscheidender Bedeutung. Daher setzt sich die DFG für ein resilientes Wissenschaftssystem ein, das auch unter schwierigen, und die haben wir im Moment, geopolitischen Bedingungen offen, vertrauenswürdig und handlungsfähig bleibt. Dazu braucht es aus unserer Sicht keine neue Regulierung, sondern es braucht Orientierung, Zusammenarbeit, Informationsaustausch und das Vertrauen in die Selbstregulierung der Wissenschaft. Forschungssicherheit ist dabei kein Gegensatz zur Wissenschaftsfreiheit, sie ist ihre Voraussetzung. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft arbeitet daher bereits seit langem daran, Sicherheitsaspekte verantwortungsvoll in wissenschaftliche Praxis zu integrieren. Gemeinsam mit der Leopoldina haben wir 2014 den gemeinsamen Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung gegründet. Aus dessen Arbeit sind bislang rund 120 Einrichtungen, sogenannte Kommissionen für Ethik in der Forschung, entstanden. Außerdem hat die DFG eine Risikoabwägung in allen Antragsverfahren fest verankert und Empfehlungen zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung sowie auch Leitlinien zu Risiken internationaler Kooperationen, übrigens schon vor 2 Jahren veröffentlicht. Bei all dem sind wir uns mit unseren Partnern in der Allianz und insbesondere natürlich auch der Hochschulrektorenkonferenz einig. Die Bewertung von Risiken und die Entscheidung über Kooperationen müssen in der Verantwortung der Wissenschaft bleiben. Nur die Forschenden selbst kennen ihre Projekte, können das Risikopotenzial nach sorgfältiger Abwägung einschätzen. Zugleich zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass wir einen stärkeren Schulterschluss brauchen zwischen Wissenschaft, Politik und nationalen Sicherheitsbehörden. Der Wissenschaftsrat hat angeregt, die bestehenden Regeln für einen Informationsaustausch mit den Diensten auf den Prüfstand zu stellen und eine nationale Plattform für Forschungssicherheit einzurichten. Diese Plattform soll wissenschaftsnah und interdisziplinär agieren, eine Stelle, die Risiken einordnet, Informationen bereitstellt, Einrichtungen berät und das in enger Kooperation mit Bund, Ländern und Sicherheitsbehörden. Wir unterstützen dieses Vorhaben ausdrücklich Und in der Allianz der Wissenschaftsorganisationen befinden wir uns auch in einem intensiven Austausch und Abstimmungsprozess mit dem BMFTR dazu. Daher vielen Dank an Sie alle, dass Sie dieses Thema heute hier in diesem Ausschuss diskutieren. Ich möchte gerne drei Aspekte kurz hervorheben, die aus Sicht der DFG entscheidend sind. Das eine ist die Mitgestaltung der Wissenschaft. Wir sehen in der derzeitigen Diskussion die Chance, eine nationale Struktur zu schaffen, die Orientierung gibt, Wissen bündelt, Vertrauen stärkt. Dafür braucht es die Beteiligung der Sicherheitsbehörden und weiterer Bundesressorts, die Einbeziehung der bestehenden dezentralen Strukturen, die haben wir nämlich aktuell, und der bestehenden Expertise und die Orientierung an den Bedarfen der Wissenschaft. Das heißt, exzellente Forschung zu hochrelevanten Themen möglichst optimal und zeitnah voranbringen zu können. Zweitens, Kompetenzen und dezentrale Ressourcen vor Ort nutzen. Forschungssicherheit beginnt mit den Einrichtungen selbst. Wir sind uns mit der HRK hier einig, dass diese durch gezielte Förderung noch mehr als bisher befähigt werden müssen, ihrer Eigenverantwortung nachzukommen. Und schließlich drittens, Offenheit bewahren und Risiken differenziert steuern. Das Leitmotiv muss aus unserer Sicht weiterhin lauten, so offen wie möglich. Wir brauchen diese internationalen Kooperationen, auch im Sinne der Science Diplomacy, und so geschützt wie nötig. Es kann gelingen, indem wir Freiheit mit Verantwortung verbinden und Vertrauen schaffen, indem wir Risiken differenziert managen, offen bleiben, weiterhin exzellent forschen können und wettbewerbsfähig bleiben. Die DFG steht jederzeit bereit, natürlich diesen aktiv zu begleiten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Becker, für die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch die Bundesregierung ganz herzlich stellvertretend dafür Frau Dr. Launert begrüßen. Und wir machen weiter mit Professor Christian Hummert von der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH in Halle an der Saale. Herr Hummert, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Abgeordnete, ich freue mich auch wirklich sehr über die Einladung. Ich freue mich vor allem sehr, dass das Thema auf die Tagesordnung gekommen ist. Es ist nämlich ein sehr wichtiges Thema und auch die Bundesregierung hat sich das angenommen. Der Wissenschaftsrat hat im letzten Jahr Empfehlungen dazu veröffentlicht. Und das Thema ist lange Zeit zu kurz gekommen. Also nicht nur absolut, sondern auch im internationalen Vergleich steht Deutschland bei Forschungssicherheit nicht gut da. Also auch wenn wir zu europäischen Partnern gucken, Dänemark, Tschechien oder in die USA, gibt es viel weitergehende Regelungen im Bereich der Forschungssicherheit. Und es gibt tatsächlich Beispiele, wo es auch um sicherheitsrelevante Forschung geht, die mir selbst untergekommen sind, wo ich mich schon sehr wundern muss, was Forschungssicherheit in Deutschland oder den Stellenwert betrifft. Also oft werden dann internationale Kooperationen, so wichtig die sind, Frau Becker hat das betont, über die Interessen, Forschungsergebnisse auch zu schützen oder national zu verwerten, gestellt. Ich glaube, dass da viel zu tun ist. Und habe in meiner Stellungnahme auch 6 Punkte vorgeschlagen, die mir wichtig wären. Und das erste ist, dass in Förderanträgen, die man stellen kann, um Forschung finanziert zu bekommen, zumindest die Forschungssicherheitsbemühungen abgefragt werden. Was tun Sie denn, um Forschung zu schützen? Das ist derzeit häufig nicht der Fall. Also ich kenne viele Förderanträge, wo sich keine einzige Frage darauf bezieht. Und es wäre auch gut, gewisse Mindeststandards für Forschungssicherheit, für Zuwendungen für Forschung zu verlangen. Und das kann auch den Bereich der Cybersicherheit mit einschließen. Dazu wird Frau Plattner sicher was sagen. Dann ist es wichtig, dass die Forschenden und die Forschungseinrichtungen kompetente Beratung bekommen. Was ist denn wichtig? Was ist gefährlich? Was ist sicher? Was kann ich einschätzen? Und es glaube ich nicht, dass die Forschungsinstitutionen das ganz alleine gehören. Da wird es ein nationales Gremium brauchen, in dem auch Sicherheitsbehörden beteiligt sind, die Hinweise darauf geben können und Beratung darauf geben können, wie ist das Gefahrenpotenzial bestimmter Kooperationen oder Forschung einzuschätzen. Und dazu muss es meines Erachtens Listen geben, und zwar eine Liste von Technologien, nämlich welche Technologien sind wie schützenswert und im nationalen Interesse, wo müssen wir besonders darauf achten, diese Forschung zu schützen, und andererseits eine Liste von Kooperationspartnern, nämlich welche Kooperationspartner sind gute Kooperationspartner und mit welchen Kooperationspartnern ist die Kooperation schwierig? Und vielleicht sollten wir ein besonderes Augenmerk auf Risiken bei der Kooperation mit diesen Partnern legen. Ein weiterer Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist das wissenschaftliche Reputationssystem. Es ist, wenn die wissenschaftliche Reputation allein auf Veröffentlichung von Ergebnissen beruht, dann gibt es überhaupt gar kein Interesse daran, Ergebnisse nicht zu veröffentlichen, weil mit jeder Nichtveröffentlichung gefährde ich meine eigene Karriere. Also wo ist das Interesse des einzelnen Wissenschaftlers daran, Forschungssicherheit ernst zu nehmen und darüber nachzudenken, ob dieses Ergebnis tatsächlich zu veröffentlichen ist, wenn ich damit meine eigene Karriere gefährde? Es gibt in anderen Ländern gute Beispiele, wie man das lösen kann, zum Beispiel in den USA, in Deutschland gibt es das nicht. Das halte ich für fahrlässig. Ja, und ich finde es wirklich gut, dass das ein Thema ist, dass Sie es auf die Tagesordnung genommen haben. Und ich bitte Sie alle, das weiterzutreiben. Und die Cyberagentur will Sie da gerne beraten. Ich finde es auch gut, dass die Bundesregierung diesen Prozess aufgenommen hat mit dem Stakeholder-Prozess Forschungssicherheit, der leider in letzter Zeit etwas in Stocken gekommen ist. Aber ich höre, dass er wieder aufgenommen wird. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Hummert. Und dann machen wir weiter mit Herrn Professor Liebert vom Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften, BOKU University in Wien. Herr Liebert ist uns zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Liebert.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier aktiv mitzuwirken. Beim Thema Dual-Use und insbesondere Dual-Use-Forschung bestehen meines Erachtens für die Politik wichtige Bezüge zum Thema Forschungssicherheit. Vielleicht ganz kurz, was meint eigentlich Dual Use? Ich sehe drei Formen. Aus ursprünglich militärisch dominierten Forschungs- und Technologiebereichen sind oftmals zivil-militärisch ambivalente Felder entstanden. So öffnete sich die Tür zum problematischen Dual Use. Das ist bekannt aus vielen Bereichen, Nukleartechnologie zum Beispiel. Dann gibt es das Zweite, dass ursprünglich zivil dominierte Forschungs- und Technologiefelder durchaus Potenzial für waffenrelevante Anwendungen haben können. Denken Sie an Mikroelektronik, IOK-Technologien. Eine dritte Form von Dual-Use ist die bewusste Planung und Förderung von Dual-Use-Forschung. Und auf dieses Letzte möchte ich Ihre besondere Aufmerksamkeit richten. Erfunden wurden Dual-Use-Förderkonzepte in der alten Bundesrepublik. Inzwischen hat sich die Idee weiterverbreitet. In Großbritannien wird seit zwei Jahrzehnten auf, wie es heißt, Cross-Fertilization between the Defense and Civil Sectors gesetzt. Und es werden kooperative Forschungsprojekte von Rüstungsindustrie und Universitäten gefördert. Sie wissen sicher alle, dass von verschiedener Seite nur aktuell die explizite Förderung von Dual-Use gefördert wird. Also Pläne der Europäischen Kommission mit ihrem White Paper aus dem letzten Jahr, deutsches BMBF mit dem Positionspapier. Die NATO setzt bereits mit ihrem Programm Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA, auf Dual-Use. Jetzt ein paar kurze Bemerkungen, warum ich das für problematisch halte oder warum das für problematisch halten sollte. Dual-Use-Förderkonzepte sorgen dafür, dass nicht mehr schwarz gegen weiß steht, indem die Trennlinie zwischen Verteidigungs- und Rüstungsforschung einerseits und mehr oder minder rein ziviler Forschung und Entwicklung auf der anderen Seite aufgehoben wird. Zivil-militärische Grauzonen werden so bewusst geschaffen oder vergrößert. Viele in solcher Art Forschungsprojekten in nicht leitender Funktion Beteiligte würden zunehmend im Unklaren gelassen, wohin die Forschungspfade, an deren Verfolgung sie ja involviert sind, eigentlich gehen oder führen sollen. Die Europäische Kommission hat nun in ihrem White Paper bereits darauf hingewiesen, dass für Forschungsprojekte mit Dual-Use-Potenzial Sicherheitsmaßnahmen und Geheimhaltungsvorschriften unerlässlich sein könnten bzw. würden. Das hieße also, dass auch an deutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die bislang keine militärisch relevanten Projekte durchführten, nunmehr Geheimhaltung, Sicherheitskontrollen, Beschränkungen hinsichtlich vertrauenswürdigen Personal und internationalen Kooperationen Einzug halten würden. Ich frage, widersprechen entsprechende Vorkehrungen nicht dem traditionellen Ethos der Wissenschaft, allgemeine Zugänglichkeit der Ergebnisse, Transparenz, Internationalität, Kommunalität, Universalismus. Die über lange Jahre in Europa bewusst verfolgte Open Science Policy würde konterkariert. Will man im Rahmen der Verteidigung europäischer Werte wesentliche Werte, die in Europa stolz vertreten wurden und werden, opfern, besteht nicht die Gefahr einer Abschottung akademischer Wissenschaft in entsprechenden Themenfeldern? Gewiss muss man auch auf ethische Dilemmata und Gewissenskonflikte bei Beteiligten hinweisen, das ist absehbar. Ebenso sind Rüstungskontrolle und nichtverbreitungspolitische Problemstellungen von Bedeutung. Es muss als recht wahrscheinlich angesehen werden, dass neue Waffensysteme, die auch durch Dual-Use-Forschung vorangetrieben würden, eine oftmals destabilisierende oder schwächende Wirkung auf die internationale und die humanitäre Sicherheit haben. Untersuchungen des Hamburger EFSH haben dies für ein Dutzend relevanter Technologien bereits deutlich gemacht. Ebenso ist absehbar, dass heutige militärische und Dual-Use-Forschung und Technologieentwicklung oftmals im Widerspruch stehen kann zu Regeln und Auflagen des humanitären Völkerrechts. Ein Beispiel: autonome Waffensysteme. Wenn man sich unter der Themenstellung Forschungssicherheit Sorgen macht, und das verstehe ich, dann sollten diese knapp von mir adressierten Problematiken unbedingt mit berücksichtigt werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Liebert. Und wir machen dann weiter mit Frau Plattner vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Frau Plattner, bitte.
Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung, zu diesem wirklich hochrelevanten Thema hier was sagen zu dürfen. Ich freue mich sehr. Ich würde auf einen Aspekt fokussieren wollen, nämlich den der Cybersicherheit, und würde anfangen, einfach mal ganz kurz das große Bild zu zeichnen. Wir sind nach wie vor und gefühlt auch jeden Tag immer mehr in einer angespannten Bedrohungslage. Das muss uns klar sein, und das ist vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungslage auch überhaupt nicht überraschend. Auch das muss ich, glaube ich, hier nicht extra betonen. Ich möchte noch einen dritten Aspekt hinzufügen, nämlich das Thema globale Digitalisierung. Das hat zum einen den Effekt, dass natürlich sich damit automatisch auch Angriffsflächen vergrößern. Die Chancen, die sich daraus ergeben, gehen mit Vergrößerung der Angriffsflächen einher. Ich nenne an dieser Stelle das Thema KI, das für Forschungslandschaft, aber auch für unsere Wirtschaft natürlich hochrelevant ist, gleichzeitig aber natürlich auch völlig neue Felder aufmacht. Und der zweite Aspekt dabei ist für mich auch noch wichtig, gerade im Zuge dieses gerade global stattfindenden Wettkampfes um Technologien und auch Digitalisierung ist natürlich auch der Kampf um Wissen ein ganz, ganz relevanter. Und damit haben wir dann auch sofort den Bezug wieder auch zur Wissenschaft und Forschungslandschaft. Ganz konkret würde ich da auf ein paar Punkte hinweisen wollen. Die Forschungslandschaften, die Hochschulen, die außeruniversitären Forschungslandschaften in Deutschland sind hochattraktive Ziele. Das sind hochattraktive Ziele. Wir bieten nach wie vor unglaublichen Wissenswachstum in diesem Land. Wir sind da nach wie vor gut mit dabei. Und das ist zum einen Grundlage für Innovation und auch Wohlstand und auch wirtschaftlichen Erfolg in unserem Land, der natürlich auch Neider hat. Das muss man sich auch ganz, ganz klar vor Augen führen. Und der zweite Aspekt, der hier noch mit reinspielt, ist natürlich gleichzeitig auch noch das Thema Zeitenwende und Sicherheit. So, auch da spielen die Universitäten eine große Rolle. Damit nochmal die Attraktivität der Ziele herausgehoben. Das steht gegenüber einer starken Verwundbarkeit dieses Sektors, der Forschungseinrichtungen im Hochschulbereich ebenso wie im außeruniversitären Bereich. Wir haben eine sehr, sehr, sehr heterogene Landschaft. Und seien wir mal ehrlich, in den Hochschulen finden Sie verschiedene Fachbereiche, die im Zweifelsfall Ihre IT gerade mal noch alleine machen. Wenn Sie Glück haben, ist sie zumindest im Namen der Hochschule schon mal zentralisiert und etwas professioneller gemanagt. Aber wir kennen auch viele andere Einrichtungen, bei denen auch das noch nicht so ist. Und über die Hochschulen hinweg werden wir dort wenig finden, was uns dort zuversichtlich stimmen kann. Also eine sehr, sehr, sehr heterogene Landschaft. Ich habe Ihnen ein paar Fälle mitgebracht, damit man es einfach mal ein bisschen anfassen kann. Wir hatten einiges an Fällen im Laufe der letzten Jahre, die auch bekannt sind, auch öffentlich bekannt sind. Wir haben Angriffe auf das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Wir hatten dort einen Ransomware-Angriff. Wir hatten die Hans-Böckler-Stiftung mit einem Ransomware-Angriff. Wir hatten die Berliner Hochschule für Technik. Oder auch die Universität der Bundeswehr München, die man einfach mal nennen kann. Warum diese Ziele alle interessant sind, kann man sich auch direkt an zwei Fingern abzählen. Und das ist die Situation, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Gerade im Bereich der Berliner Hochschule mit ganz konkreten Folgen für die Hochschule selber. Über Monate ging dort wenig. Das hat tatsächlich bis dann auch runter auf die Zahl der Studierenden Einfluss genommen. Also das sind schwerwiegende Vorfälle, die zum einen konkrete Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der Orte dort haben, zum anderen aber eben halt auch auf den Datenabfluss und den Wissensabfluss, der hier eine Rolle spielt. Also insofern sehr viel zu tun. Ich kann Ihnen jetzt leider kein komplettes Lagebild der Hochschulen mitbringen, denn Sie wissen alle, die Zuständigkeit liegt da jetzt nicht unbedingt bei uns. Wir helfen, also uns fehlt ein einheitliches Lagebild zum Thema Forschungseinrichtungen, Hochschulen etc. pp. Aus bekannten Gründen. Was wir haben oder was wir tun, wir helfen, wo wir können. Manchmal vor Ort, auch das hat es schon gegeben, im Rahmen von Bundeseinrichtungen ein bisschen leichter zu bewerkstelligen, aber trotzdem, also auch dort sind wir vor Ort, wenn das irgendwie geht. Wir haben spezielle Hilfs- und Ausbildungsangebote auch für die Hochschulen. Wir haben zum Beispiel neben den Grundschutzprofilen auch wirklich Profile ganz konkret für Hochschulen. Was können die tun? Was ist für die relevant? Und für uns an dieser Stelle halt auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, die Frage, was müssen wir insgesamt tun für die Cybersicherheit? Ich kann an dieser Stelle gerade auch von der politischen Seite um Unterstützung nur werben, die Themen, gesamtstaatlichen Themen Cybersicherheit nach vorne zu bringen. Da laufen im Moment viele Gesetzesvorhaben im Rahmen von NIS II, haben Sie vielleicht gehört. Es wird auch noch mal um Cyberabwehrgesetze gehen im späteren Verlauf der Legislatur. So hört man jedenfalls. Das Gleiche gilt dann auch noch für den sogenannten Cyber Resilience Act, wo es dann um Produktsicherheit geht. Diese Dinge sind wichtig. Ganz konkret für Hochschulen würden Sie uns helfen, wenn wir es schaffen, ein gesamtstaatliches Lagebild auch für den Forschungssektor zusammenzubringen. Dann kann ich Sie nämlich auch noch mal deutlich gezielter an diesen Stellen unterrichten. Damit würde ich es bewenden lassen und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Plattner. Und wir machen dann weiter mit Herrn Seelen vom Bundesamt für Verfassungsschutz in Kölner Seelen. Bitte.
Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Zu diesem wichtigen Thema als Abwehrdienst sind wir hier massiv gefordert. Ich habe auch den Eindruck, um mit einer Prognose zu beginnen, dass die Belastung unseres Hauses, aber auch meiner Partner deutlich zunehmen wird. Warum ist das so? Weil wir sehen, dass Forschungseinrichtungen in Deutschland nicht nur jetzt im Fokus stehen, sondern in der Tendenz auch deutlich stärker im Fokus stehen werden. Das hängt mit verschiedenen Aspekten zusammen, unter anderem mit Zeitplänen fremder Staaten, bestimmte Staaten, die eine Agenda haben und diese Agenda erfüllen müssen und deshalb nicht nur auf einen Whole-of-Government-Ansatz setzen, wo es um Absichtserklärungen geht, sondern um den Einsatz praktisch aller Instrumente, die staatlichen Einrichtungen auch zur Verfügung stehen. Das heißt also Cyberangriffe, das heißt also den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, auf Deutsch Spione, das heißt aber auch den Einsatz von Forschenden, die gezielt in entsprechende Wirkflächen eingebracht werden, seien es Studierende, seien es Doktoranden, seien es wissenschaftliche Mitarbeiter oder aber auch Forschungskooperationen, die hier eingesetzt werden. Für die Gegenseite, das ist die deutsche Seite, ist nicht ersichtlich, welcher Ansatz hier gefahren wird. Das wird kaschiert, das wird nachrichtendienstlich kaschiert und dieses wird auch in den jeweiligen Herkunftsstaaten sehr gründlich vorbereitet und auch begleitet. Aus meiner Sicht sind Universitäten und Forschungseinrichtungen nicht in der Lage, diese Operationen in der Gesamtheit zu durchdringen und zu durchblicken. Das wird nicht funktionieren und dementsprechend bedarf es hier einer Antwort, die vergleichbar dahingehend ist, dass wir hier eine deutlich stärkere Vernetzung vornehmen müssen, die darin besteht, dass wir hier eine koordinierende Komponente aus meiner Sicht einbringen. Das heißt also eine nationale Kontaktstelle, ein Arbeitskreis Sicherheit und Wissenschaft. Das sind Faktoren, die aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und auf ministerieller Ebene gibt es die entsprechenden Vorstöße, die im Übrigen auch im internationalen Vergleich durchaus standhalten würden. Da lade ich Sie zu einem Blick in Richtung Großbritannien oder Niederlande ein, die ähnliche Ansätze gewählt haben, um hier eigene Forschung zu schützen und ein resilientes System aufzubauen. Ich habe von der vollen Bandbreite gesprochen, Cyberspionage, Studierende, Forschungsvorhaben und Forschungsfelder, die systematisch überwacht und überprüft werden auf Nutzbarmachung und Nutzbarkeit. Und im Anschluss kommen breite Ansätze, beispielsweise von Social Engineering, im analogen wie auch im virtuellen Einsatzraum dann zustande, die hier berücksichtigt werden müssen. Einen Punkt möchte ich noch erwähnen. Dual-Use-Güter sind gerade angesprochen worden. Dem kann ich nur beipflichten. Ein Thema, wo wir, glaube ich, auch noch nicht ausreichend die Übersicht der Nutzbarmachung im militärischen Kontext haben. Auch das ist ein Faktor, wo wir, glaube ich, besser werden müssen, um Ihnen ein Beispiel von den entsprechenden Ländern, um die es geht, zu nennen. Hier haben wir es mit zivil-militärischer Zusammenarbeit zu tun, bis hin zu zivil-militärischer Fusion. Das heißt also, Personen werden an den Universitäten durch Nachrichtendienste und Militärs angeworben, im Vorfeld der Verwendung und des Einsatzes dann in anderen Wirkflächen, das heißt also unter anderem in Deutschland. Welche Themenfelder? Quantencomputing, künstliche Intelligenz, Air and Space, Werkstoffforschung, Biomedizin, maritime Forschung, Sensorforschung, Elektromobilität, Automatisierung, Robotik, nur um einige Felder zu nennen, sind in hohem Interesse für verschiedene Länder. Demgegenüber steht ein Risikodreieck aus massiven Cyberangriffen, die gerade erwähnt wurden, die nicht unbedingt auf ein hohes Niveau an Cybersicherheit stoßen in Deutschland. Ich glaube, da haben wir Nachholbedarf im Forschungsbereich. Wir haben auch ein Optimierungspotenzial im Bereich der Awareness, das heißt also des Sicherheitsbewusstseins. Und wir haben unzureichende Abwehrmaßnahmen, was das Screening beispielsweise angeht von Personen, die dann in sensible Forschungsvorhaben auch eingebracht werden. Die Prognose habe ich eingangs genannt. Wir rechnen mit einer deutlichen Zunahme in diesem Bereich und wir rechnen leider, und mit diesem etwas dunklen Bild möchte ich auch abschließen, mit einer Dunkelziffer, weil wir hier auch kein optimales Meldeverhalten haben in Bezug auf Vorfälle, wenn sie denn erkannt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Seelen. Damit haben wir die Experten gehört. Und ich würde dann die Beratung beginnen wollen. Wir starten mit Herrn Ebmeier von der CDU-CSU.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank und auch einen herzlichen Dank an unsere Sachverständigen, die heute uns hier Rede und Antwort stehen. Und vielen Dank für Ihre Eingangsstatements. Ich möchte vorweg schicken, dass wir als CDU-CSU-Fraktion Ihnen sehr dankbar sind von den Behörden, die jeden Tag für unsere Sicherheit sorgen und hier alles daran legen, dass wir in Deutschland sicher leben können. Dafür vorab vielen Dank. Ja, Sie haben es angesprochen, Forschung ist Freiheits- und Wettbewerbsressource und gerade deshalb zielen gegnerische Staaten auf unsere Hochschulen und auf die Forschungsinstitute ab. Frau Plattner, Sie haben von hochattraktiven Zielen gesprochen. Spionage, Talent, Abwehrprogramme, Cyberangriffe, das ist einer der Fokusse, die wir beleuchten wollen. Die Lageberichte, aber auch Ihre Einschätzungen heute sprechen da eine sehr klare Sprache, zumindest von den Behörden. Frau Professor Becker, die Realität, die hier, glaube ich, beschrieben wurde, die deckt sich nicht noch so ganz damit, was sozusagen in den internen Prozessen in den Forschungsinstituten gerade stattfindet. Der Präsident Seelen hat davon gesprochen, dass es nicht ersichtlich ist, was Forschungseinrichtungen dagegen getan wird und dass wir insbesondere bei internationalen Forschungskooperationen sehr, sehr genau hinschauen müssen. Auch da hat Professor Hummert einen Satz zu gesagt. Wir begrüßen außerordentlich, dass es einen Stakeholder-Prozess zur Forschungssicherheit, dass dieser wieder aufgenommen ist. Die nationale Kontaktstelle zur Forschungssicherheit. Forschung ist definitiv zu schützen. Das ist, glaube ich, deutlich geworden. Wir müssen hier ein resilientes System aufbauen. Und wir begrüßen, dass das BMFDR hier den Weg konsequent wieder aufgenommen hat und auch weitergeht. Die NIS-2-Umsetzung ist angesprochen worden und sie bringt verlässliche Sicherheits- und Meldepflichten für zehntausende Einrichtungen. Wir wissen aber auch, dass der deutsche Gesetzentwurf dazu derzeit noch in der Diskussion ist und abgestimmt wird und auch zum Teil im Wissenschaftssektor kontrovers diskutiert wird. Wir erleben, und da sind wir in der Lage, Ransomware, Phishing und staatlich gestützte Operationen. Wir sind davon betroffen und unser Ziel ist klar, ein belastbares Melde- und Schutzsystem ohne Graubereiche. Wir brauchen Safe Harbor für ehrliches Melden, klare Zuständigkeiten von BSI, das haben Sie auch angesprochen, Frau Plattner, und natürlich vom BfV und auch eine praktikable Unterstützung und Umsetzung in den Hochschulen, die auch die Forschungsfreiheit sicherstellt. Ich komme zu meinen Fragen an die Präsidentin des BSI, Frau Plattner. Ich hätte Sie jetzt gerne nach einem Lagebild gefragt. Das haben Sie schon in Ihrem Statement beantwortet, dass Sie das aus Gründen nicht nennen könnten. Mich würden natürlich noch einmal auch diese Gründe interessieren. Aber vielleicht können Sie mir eine Einschätzung geben, wie viele Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen nach dem derzeitigen Stand unter wichtige oder besonders wichtige Einrichtungen im Sinne der NIS-2-Umsetzung fallen und wann auch Registrierungen und Meldepflichten dann faktisch greifen. Eine Frage an den Präsidenten des BfV. Welche Top-TTPs, also die Tactics, Procedures und Tactics, beobachtet das BfV aktuell gegen deutsche Forschungseinrichtungen? Sie haben das kurz angesprochen, aber da würde ich mir gerne noch eine weitere Ausführung wünschen. Die besonders gefährdeten Forschungsfelder haben Sie genannt. Und da würde ich mich noch mal interessieren, weil Sie die nationale Kontaktstelle angesprochen haben. Können Sie eine Pflicht-Toolbox Forschungssicherheit benennen, die wir politisch verankern sollten? Also welche Unterstützung wünschen Sie sich von uns hier als Parlamentarier? Vielen Dank.
Bitte schön.
Würde ich direkt anfangen zum Thema Lagebild. Ja, ein umfassendes Lagebild kann ich Ihnen leider nicht mitbringen. Die Gründe dafür sind einfach, dass die Zuständigkeit für Bildung und Bildungseinrichtungen im Bereich der Länder liegt und damit nicht unbedingt immer bei uns ankommt. Vieles kommt trotzdem an. Manches können wir uns auch aus anderen Quellen besorgen. Eine Quelle zum Beispiel ist tatsächlich das Darknet. Dort finden wir seit 2019 zu insgesamt jetzt 28 Einrichtungen im Hochschul- und außeruniversitären Bereich Meldungen. Das heißt, da haben wir ein paar. Wenn wir das auf weltweit hoch skalieren, dann liegen wir bei 1000. Aber natürlich interessiert uns besonders hier im Moment die deutsche Situation. Um das zu verbessern, brauchen wir in der Tat entsprechende Meldepflichten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Hochschulen und außeruniversitäre Forschungsbereiche, also wie viel da jetzt im Sektor Forschung liegt für NIS2. Die Zahl muss ich leider nachliefern, mache ich aber sehr gerne. Damit wird sich hoffentlich das Ganze ein Stückchen verbessern. Wichtig bei uns, für uns an dieser Stelle aber vor allen Dingen die Zusammenarbeit auch mit den Ländern, sodass man im Zweifelsfall dann auch hier die Informationen sauber austauscht, um dann auch das zu einem ganzen gesamtheitlichen Lagebild zusammenzufügen. Das ist für uns der wesentliche Aspekt an der Stelle.
Ja, vielen Dank. Ich würde dann sagen, dass Herr Seelen in der Nachfragerunde dann antwortet, weil die 5 Minuten beziehen sich ja immer auf die Frage und die Antwort. Und dann würden Sie, wir machen nachher noch eine Runde, würden Sie dann auf Herrn Ebmeier antworten können. Genau, die Antwort zurückhalten, bis wir in die Nachfragerunde kommen und dann antworten können. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Dann sind wir bei Herrn Kaufmann von der AfD.
Ja, recht vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch vielen Dank an die Experten für ihre Ausführungen. Für mich ergibt sich jetzt so ein bisschen das Bild, dass von Seiten der Forschung, also der, von Ihnen, Frau Becker, von der DFG, mehr oder weniger alles in Ordnung ist. Und die Forscher sollen selbst sehen, ob sie Sicherheitsprobleme bekommen oder nicht, während die Experten, die hier anwesend sind, doch deutliche Warnungen aussprechen und da auch ein recht düsteres Bild zeichnen. Ich möchte noch mal sagen, dass es gibt ein Positionspapier des Wissenschaftsrates vom Mai 2025. Da wird sehr stark auf Sicherheitsaspekte in der Rüstungs- und vor allem in der Dual-Use-Forschung abgestellt. Es wird aber aus meiner Sicht viel zu wenig oder fast gar nicht auf sonstige wertschöpfungsrelevante Forschung eingegangen. Es wurde schon gesagt, dass andere Länder da deutlich schärfere Maßnahmen oder auch engeres Sicherheitsnetz aufgespannt haben. Ich möchte einen Blick mal auf die USA lenken. Dort gibt es eine ganze Reihe von Rechtsverordnungen und Gesetzen, zum Beispiel den CHIPS and Science Act, die Guidelines for Research and Security oder es gibt von der National Science Foundation das Programm Safeguarding the Entire Community of the US Research Ecosystem, kurz SECURE. Diese Maßnahmen schränken die Wissenschaftsfreiheit aus meiner Sicht nicht ein, sondern die dienen der Transparenz, spannen Sicherheitsmaßnahmen auf und fördern auch konkret mit erheblich großen Summen die Institutionen bei Sicherheitsmaßnahmen. Also ich nenne mal kurz Maßnahmen. Es gibt zum Beispiel dort schon mit SECURE ein Gremium, das, wie Sie, Professor Hummert, das vorschlagen, die Aktivitäten bündelt in den USA, die Aktivitäten zur Forschungssicherheit. Es wird Transparenz hergestellt, indem alle Forscher verpflichtet sind, sämtliche Kooperationen und sich anbahnende Kooperationen offen zu legen. Es müssen jährliche verpflichtende Sicherheitsschulungen sozusagen durchgeführt werden. Bundesbeamte in Schlüsselpositionen werden jährlich überprüft. Institutionen erhalten bis zu 50 Millionen Dollar pro Jahr Unterstützung für die Implementierung von Sicherheitsprogrammen und so weiter und so fort. Deswegen meine Frage, was können wir da von anderen Ländern lernen, insbesondere auch von der USA? Vielleicht an Sie, Herr Selin oder Herr Hummert. Und ja, bitte, danke. Ich würde mich freuen über eine Antwort.
Herr Selin.
Ich würde auf beide Fragen jetzt antworten.
Das können Sie gerne machen, aber dann geht das zu Lasten der Fragezeit der AfD.
Nein. Fangen wir mit zwei Punkten an. Was können wir lernen? Wir können lernen, dass beispielsweise Forschungskooperationen sehr präzise dargelegt werden müssen, die beabsichtigt sind. Da glaube ich, haben wir durchaus einen Punkt, der potenziell mit Forschungsfreiheit kollidieren könnte, in Wirklichkeit nicht damit kollidiert, weil Transparenz geschaffen wird. Das ist ein Faktor, wo andere deutlich weiter als wir sind. Warum spreche ich das an? Ex post zeigt sich gelegentlich, dass Forschungskooperationen halt durchaus vordergründig sehr stark im zivilen Bereich angesiedelt sind, tatsächlich aber die Nutzbarmachung für andere Themenfelder gegeben ist. Und Sie haben einen Punkt angesprochen, nämlich die Wertschöpfungsrelevanz. Insbesondere muss man in der Agenda Monopolisierung, Herstellung von Dominanz und Verknappung, bewusste Verknappung von bestimmten Gütern, aber auch das Thema Sanktionsumgehung deutlich stärker fokussieren. Sie haben die USA angesprochen. Darauf fokussieren sich genau die Betrachtungen auch staatlicher Einrichtungen im Austausch mit den Universitäten, um hier im Endeffekt einen deutlich stärkeren Schutz herzustellen. Einen Punkt würde ich aber auch ansprechen. Die Awareness in den Forschungseinrichtungen, insbesondere in den Spitzenverbänden, möchte ich sie nennen, die hat auch deutlich zugenommen. Wir sind in den letzten 2-3 Jahren deutlich weitergekommen im Austausch, wo die Awareness da ist. Wir müssen aber mit den Instrumenten jetzt auch nachziehen. USA, Großbritannien und Niederlande sind da gute Beispiele.
Vielen Dank. Dann müssen wir die Antwort von Herrn Hummert auch in die Nachfragerunde stecken. Ich kann die Abgeordneten nur ermuntern, sich bei der Frage etwas kürzer zu fassen, sodass dann die Experten mehr Zeit zum Antworten haben. Wir machen weiter mit Frau Dr. Caroline Wagner von der SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist ja eine Strategie der AfD, Behauptungen in den Raum zu stellen und dann diejenige Person gar nicht zu Wort kommen zu lassen. Deswegen, Frau Professor Becker, würde ich mich freuen, wenn Sie das klarstellen, ganz kurz in der Redezeit. Und dann hätte ich noch zwei Fragen an Herrn Professor Hummert.
Vielen Dank, das ist sehr, sehr nett. In der Tat ist es so, und ich dachte, das sei in meinem Referat sehr deutlich geworden, dass wir sehr genau hinschauen müssen, in der Tat. Sehr genau hinschauen müssen. Genau die Maßnahmen, über die wir heute sprechen, die nationale Plattform, ist im Papier des Wissenschaftsrates dargelegt. Das ist breit konsentiert von der Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Das ist genau der Prozess, der gemeinsam mit dem BMFDR aktuell weiter verfolgt wird. Darauf möchte ich gerne hinweisen. Was wir lernen können von anderen. Die DFG hat bereits im Sommer letzten Jahres in Washington gemeinsam mit der Botschaft
einen Roundtable mit den Spitzenorganisationen durchgeführt zum Thema Forschungssicherheit, internationale Forschungssicherheit. Dort haben wir gelernt, dass beispielsweise die NSF, das ist unsere direkte Partnerorganisation, fördert jetzt das NSF Secure Research Center. Das war damals noch im Aufbau, ist jetzt noch im Aufbau. Dieses Zentrum berät US-Forschungseinrichtungen dabei, ich zitiere, ein sicheres und zugleich offenes Forschungsumfeld zu schaffen, Risiken im Zusammenhang mit ausländischem Einfluss und Datenzugang zu erkennen und Strategien zu entwickeln, um Forschung, Integrität und internationale Kooperation gleichermaßen zu sichern. Ich könnte jetzt noch was zum Vereinigten Königreich sagen. Hier sind wir auch in sehr engem Austausch. Hier geht es um Trusted Research Leitlinien. Und genau darauf wollte ich gerne hinweisen. Vielen Dank.
Frau Wagner.
Vielen Dank. Herr Professor Hummert, mich würde interessieren, Sie haben ja ganz konkrete Vorschläge vorgebracht, unter anderem Cybersicherheitsstandards als Fördervoraussetzung. Was wäre denn ein Mindestmaß von solchen Voraussetzungen? Was wären Kriterien oder qualitative Standards und wer sollte die forschungsbereichsübergreifend festlegen?
Okay, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich. Ein Beispiel, ich bin oft Juror oder Gutachter für Forschungsanträge. Und dann gibt es einen großen Forschungsantrag und dann steht da drin, wie zahlt Ihre Forschung auf die Nachhaltigkeitsziele der UN ein? Bitte beantworten Sie das für jedes Nachhaltigkeitsziel einzeln. Tolle Frage. Es gab übrigens keine einzige Frage dazu, wie ist das Cybersicherheitsniveau Ihrer Forschungseinrichtung, mit wem kooperieren Sie, wie beabsichtigen Sie, Doktoranden aus welchen Ländern dazuzunehmen oder wie wollen Sie Forschungsergebnisse in Deutschland halten oder in Deutschland verwerten. Das war keine Frage in dem Forschungsantrag. Ich glaube, schlicht, wenn man die Frage gestellt hätte, hätte das schon ein Umdenken bei den Einrichtungen auch erwirkt, weil es wäre wichtig gewesen. Ich glaube, perspektivisch brauchen wir tatsächlich Mindeststandards und da bietet sich natürlich der BSI-Grundschutzkatalog für Hochschulen und Forschungseinrichtungen an. Aber wenn wir das jetzt verlangen würden in einem Forschungsantrag, dann könnte sich ja niemand bewerben, weil es gibt ja kaum Forschungseinrichtungen, die diesen Grundschutzkatalog erfüllen, also quasi null. Aber ich meine, man kann ja auch Programme machen, die das stützen. Es muss ein Prozess sein. Wir fangen erst mal langsam an. Wie sind Sie denn aufgestellt? Vielleicht gibt es plötzlich Förderprogramme, mit denen Hochschulen ihre Sicherheit, ihre Cybersicherheit erhöhen können, mit denen sie Maßnahmen zur Forschungssicherheit erzeugen können. Und wenn man das 5 Jahre lang macht, dann ist man sicher sehr viel weiter, deutschlandweit. Es muss ja auch nicht jede Universität, Hochschule oder Forschungseinrichtung das gleiche Sicherheitsniveau haben. Eine Kunsthochschule braucht vielleicht nicht das gleiche Sicherheitsniveau wie ein Forschungsinstitut, das in moderner Lasertechnologie arbeitet. Aber diese Abwägung müssen wir eben treffen können.
Eine Nachfrage?
Ferner haben Sie ein nationales Gremium für Forschungssicherheit vorgeschlagen. Das sollte an einer obersten Bundesbehörde angesiedelt werden. Was sagen Sie möglichen KritikerInnen, die eine Einschränkung der Wissensfreiheit an der Stelle sehen, wenn Ministerien oder Nachrichtendienste über Forschungseinrichtungen wachen?
Ich glaube, ich habe geschrieben, das Gremium soll Hochschulen vor allem beraten und Informationen liefern. Also ich glaube, in Beratungen kann ich keine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit sehen. Also gar nicht. Nur es ist ja so, wenn Hochschulen oder Forschungseinrichtungen ganz alleine gelassen werden und sie sollen plötzlich einschätzen, ob diese eine Universität in China mit dem Verteidigungsministerium in China zusammenarbeitet oder nicht, kann eine Forschungseinrichtung das ganz alleine einschätzen? Sehr wahrscheinlich nicht. Da braucht es eine nationale Beratung. Auf der anderen Seite kann nur die Forschungseinrichtung selbst den Inhalt und das Risiko, was die Forschung aktuell betrifft, einschätzen. Deswegen braucht es sowohl lokale, analog zur KEF, Sicherheitsgremien in den Forschungseinrichtungen und ein nationales Gremium, das sie berät.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Frau Azar, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für Ihre Expertise. Ich möchte auch noch mal deutlich machen, Frau Professorin Becker, vielen Dank, dass Sie auch noch mal betont haben, dass Forschungssicherheit die Grundlage ist für Wissenschaftsfreiheit. und auch noch mal den Punkt des Wertes der Internationalisierung, weil das ist die Basis der Wissenschaft, die Internationalisierung. Deswegen geht es um De-Risking und nicht Decoupling. Und in dem Zusammenhang, das ist ja auch von dem Kollegen Ebmeier angesprochen worden, Thema China. Wir haben jetzt die Hightech-Agenda und das 1000-Köpfe-Programm. Sie wissen vielleicht, dass die meisten Forschenden, die jetzt über das 1000-Köpfe-Programm aktuell nach Deutschland kommen, aus China kommen. Das ist die größte Gruppe. Vielleicht nur am Rande erwähnt. Deswegen habe ich zwei Fragen an Frau Professorin Becker. Wie sollte aus Ihrer Sicht die Forschungskooperation mit China ausgestaltet werden? Wie blickt China auf die Forschungskooperation mit Deutschland? Und zweitens, welche zukünftigen Aufgaben sehen Sie bei der Kommission, bei den Kommissionen für Ethik sicherheitsrelevanter Forschung und dem gemeinsamen Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung, um die Selbstregulierung und Autonomie ist eben auch sehr wichtig für die Wissenschaftsorganisationen, die Hochschulen, beim Umgang mit potenziellen Risiken der Forschung nachhaltig zu stärken. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Azar. Und ich wollte gerne nur auch noch eine Korrektur noch mal in den Raum geben. Ich habe es vorhin auch bereits erwähnt, in sämtlichen DFG-Anträgen, und die DFG fördert über 30.000 Projekte pro Jahr, wird sowohl das Thema Risiken internationaler Kooperation als auch das Thema sicherheitsrelevante Forschung abgefragt, selbstverständlich abgefragt. Das nur noch mal an dieser Stelle. Auf Ihre beiden Fragen, vielen Dank, Frau Azar, wichtige Fragen. Wir kommen in der Tat gerade aus China zurück. Dort waren wir mit einer über 30-köpfigen Delegation, auch mit HochschulpräsidentInnen. Die Zusammenarbeit mit China ist aus wissenschaftlicher Sicht unverzichtbar inzwischen bei vielen, vielen Themen, die wir haben. China ist einer der Superstars im Bereich der Forschung geblieben. Und deswegen ist es wichtig, die Kontakte zu halten. Aber selbstverständlich, genau wie Sie gesagt haben, es geht um De-Risking und nicht um Decoupling. Und diese Aufgabe versuchen wir wahrzunehmen. Aktuell haben wir sehr herausfordernde Rahmenbedingungen. Geopolitische Spannungen, die zivil-militärische Fusion, die angesprochen wurde, und die Datengesetzgebung. Und genau deswegen sprechen wir mit unseren chinesischen Partnern genau über diese Themen, die übrigens ein sehr großes Interesse haben an der Kooperation, auch an der offenen Kooperation mit der deutschen Wissenschaft, gerade weil es in den USA in dieser Hinsicht im Moment schwieriger wird. Also ganz gezielte, wichtige Abwägung von Chancen und Risiken. Listen sind wunderbar. Ich mag Listen auch sehr gerne. Aber Listen verändern sich. Listen von Forschungsthemen verändern sich. Listen von Institutionen verändern sich. Das heißt, wir brauchen unter Zuhilfenahme der Listen jeweils eine Abwägung im Einzelfall des Forschungskontextes. Zweites Thema, Kommission für Ethik in der Forschung. Ja, der gemeinsame Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung, der von DFG und Leopoldina seit 2014 betrieben wird, hat bisher wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Es basiert genau auf dem Vertrauen, das ich angesprochen habe, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dezentral ihre Projekte anschauen, das aber mit hervorragender Beratung unter Einbringung der Expertise. Ansprechpartner ist gemeinsamer Ausschuss. Und genau wie es eben in dieser Runde schon angeklungen ist, wäre eine ideale Konstellation, weitere Beratung an die Hochschulen zu geben und die zusammenlaufen zu lassen in der nationalen Plattform, sodass wir hier keine komplett neuen Strukturen brauchen. Wir können die Strukturen der KEFs nutzen, ja, ein Stück weit dafür die Expertise hier aufbauen und brauchen dann aber die nationale Plattform für Forschungssicherheit. Vielen Dank.
Dankeschön.
Darf ich noch die 30 Sekunden nutzen, und zwar an Herrn Zellen. Wie bewerten Sie das, dass eben so viele chinesische Forschende nach Deutschland jetzt kommen?
Wir sind in einem Spannungsfeld. Das hat Professor Becker gerade sehr, sehr präzise dargestellt. Man muss berücksichtigen, dass auf der Seite Chinas eine nationale Gesetzgebung auch mit berücksichtigt werden muss, nämlich die Nachrichtendienstgesetze, die praktisch jeden chinesischen Staatsbürger oder jeden Chinesen zur Kooperation mit chinesischen Nachrichtendiensten verpflichten. Das kann man nicht umgehen. Und das sind Faktoren, die natürlich uns vor ganz große, und zwar uns gemeinsam vor ganz große Herausforderungen stellen. Das ist ein Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Und die zivil-militärische Fusion ist auch angesprochen worden. Das sind ausgesprochen herausfordernde Rahmenbedingungen, in denen wir operieren. Und man muss auch sagen, mit ungleichen Mitteln.
Vielen Dank. Wir machen dann weiter mit der Partei Die Linke. Frau Lemke, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die ExpertInnen für Ihre Einschätzungen. Herr Liebert hat es ja bereits angesprochen, dass eine der größten Herausforderungen im Bereich der Forschungssicherheit der Bereich der Dual-Use-Forschung ist, was ja ein riesiger, undefinierter Graubereich ist, wo wir gleichzeitig sehen, dass ja immer mehr der Forschung und Forschungsförderung genau in diesen Graubereich fließt. Was dabei häufig oft fehlt, sind die ethische Betrachtung, die ja eigentlich die zentrale Frage ist, also die ethische Frage, die sich auch die WissenschaftlerInnen in ihrer alltäglichen Arbeit täglich stellen müssen. Daher meine Fragen an Herr Liebert. Inwieweit sind denn die WissenschaftlerInnen, die in die entsprechenden Projekte involviert sind, also insbesondere die im sogenannten akademischen Mittelbau, also Promovierende und Postdocs, im Klaren darüber, dass sie im Dual-Use-Bereich forschen und ihre Forschungsergebnisse gegebenenfalls für nicht zivile Zwecke genutzt werden könnten? Und daran anschließend, gibt es Ihrer Meinung nach ausreichend Strukturen, Prozesse oder auch Reflexionsmöglichkeiten für WissenschaftlerInnen, wenn Sie gegebenenfalls auch erst im Laufe eines Forschungsprojektes feststellen, dass die Ergebnisse oder Produkte, die aus Ihrer Forschung entstehen, gegebenenfalls nicht mehr nur für rein zivile Zwecke dienen können? Und um vielleicht noch so ein größeres Feld aufzumachen, wie wird derzeit innerhalb der Wissenschaft mit Gewissenskonflikten im Allgemeinen, aber auch insbesondere mit den Gewissenskonflikten im Dual-Use-Bereich umgegangen?
Dankeschön. Herr Liebert.
Ja, das sind viele Fragen. Das Bewusstsein für zivil-militärische Grauzonen ist nicht sonderlich weit verbreitet in der akademischen Wissenschaft. Und in der akademischen Lehre hat das Thema bislang nur ganz ausnahmsweise Platz. Und viele Kolleginnen und Kollegen reden sich auch mit der gewagten These heraus, alles sei doch letztlich dual-use-fähig. Und das dient letztlich den Tendenzen, finanziellen Begehrlichkeiten nachzugeben. Wenn es immer Fördertöpfe gibt, wo auch immer, inländisch oder ausländisch, wenn das lockt, geht man darauf zu. Und das ist sehr relevant, gerade angesichts der hohen Drittmittelabhängigkeit von Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen. Solche Verlockungen im Kontrast zu ethischen Überlegungen betreffen meiner Meinung nach eher das leitende Personal. Im akademischen Mittelbau bei Doktorandinnen und Diplomandinnen sieht es eher anders aus. Transparenz ist da nicht per se gegeben. Gewissenskonflikte, die aufgrund eigener Kenntnisse und Überlegungen möglicherweise erst nach und nach auftauchen, sind weitestgehend individualisiert auszuhalten. Gegebenenfalls dann auch persönliche Konsequenzen. Und das wird nur besser, wenn es institutionelle Unterstützung gibt. Und das bitte nicht nur in dem Sinne, wie man denn nun in Grauzonen mit unerwünschtem Wissensabfluss umgehen soll. Ich sehe das so, dass mit einer Dual-Use-Forschungsförderung, die ja nicht nur hier in unseren Breiten geplant ist oder schon läuft, dass man damit die Möglichkeiten einer bewussten Entscheidung, will man nun an militärischer oder militärisch relevanter Forschung teilnehmen oder aber an den dringlich zu verfolgenden Forschungen mit sinnvollen zivilen Zwecken, das wird tendenziell ausgehebelt. Und ich denke, die akademischen Institutionen und die Forschungspolitik müssten sich auch dazu positionieren, ob sie es als vertretbar halten, nicht nur was China angeht, dass durch Dual-Use-Forschungsprogramme ein Anfixen des wissenschaftlichen Nachwuchses durch frühen Kontakt zu militärisch relevanten Arbeitsfeldern und auch zu künftigen Arbeitgebern im Rüstungsbereich tendenziell befördert wird. Das vielleicht als paar Aspekte, als Versuch einer Antwort.
Vielen Dank. Gibt es noch eine Nachfrage, Frau Lemke?
Können Sie vielleicht noch mal ausführen zu den, inwieweit innerhalb der Wissenschaft mit diesen gewissen Konflikten umgegangen wird und ob es genug AnsprechpartnerInnen dafür gibt?
Naja, es gibt ja an einigen Einrichtungen, Forschungseinrichtungen traditionell und an einer großen Zahl an Hochschulen diese Zivilklauseln. Und das ist schon eine Möglichkeit, damit einen Diskursraum auch zu eröffnen. Dann können die Risiken und die Vertretbarkeit konkreter Projekte erörtert werden. Und das nach meinen Kenntnissen, da habe ich natürlich auch keinen wirklichen Überblick, geschieht das auch an einigen Stellen in Deutschland. Und das halte ich schon für einen ganz guten Weg. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo das nicht geschieht, sondern eher diese Fragen dann im Mittelpunkt stehen. Sind wir da irgendwie unterstützend unterwegs für fremde Mächte, die andere Absichten haben? Und das reicht meiner Meinung nach nicht aus, denn man muss ja sich überlegen, können wir so den Dual Use im eigenen Bereich fördern und an anderen Stellen oder international das kritisch sehen? Das passt einfach nicht zusammen. Das ist keine schlüssige ethische Position.
Vielen Dank, Herr Lieber. Dann haben wir jetzt noch Zeit für eine zweite Fragerunde, drei Minuten. Und wir fangen an mit der CDU-CSU. Herr Ebmeier, bitte.
Genau, die gleiche Frage an Präsident BfV. Welche Top-TTPs gegen die Forschung?
Die kann ich schnell beantworten. Wir haben es immer noch mit Social Engineering zu tun, in einem recht hohen Ausmaß. Wir haben es mit Screening zu tun, insbesondere von Publikationen, also offen zugänglichen Quellen, die dann wiederum für ein weiteres Targeting genutzt werden, um im Endeffekt Zielflächen dann zu bearbeiten. Der Einsatz von Drittmitteln ist ein Thema, durchaus auch nicht zu unterschätzen. Und was Forschende angeht, die entsandt werden, Kompromate, insbesondere familiäre Verbindungen, die dann dazu genutzt werden, Druck auszuüben, um einen illegitimen Dateninformationsabfluss herzustellen. Einen Punkt möchte ich aber hier betonen. Immer da, wo wir mit Universitäten, mit Forschungseinrichtungen da in ein konstruktives Gespräch kommen, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, dass da wirklich die Augen geöffnet werden und hier auch ein Wille da ist, an diesen Themen zu arbeiten. Von daher kann ich nur dafür werben, dass wir diesen Kreislauf weiter befördern. Und ich habe den Eindruck, da wo das gelingt, und wir haben diese Leuchtturmprojekte, möchte ich sie nennen, da sehen wir auch eine gute Entwicklung, wie gesagt, in den letzten 2-3 Jahren insbesondere.
Herr Ebmeier.
Vielen Dank. Ja, das würde mich gleich auch anschließend bei Frau Becker interessieren. Sie haben jetzt die Schilderung dazu gehört. Es gibt Leuchtturmprojekte. Wir haben aber auch ebenso gehört, dass der BSI-Grundschutzkatalog oftmals nicht erfüllt. Wie reagieren Sie auf die Aussagen der Experten hier, insbesondere der Behörden?
Ja, ich reagiere insofern, als ich nur sagen kann, wir haben an über 120 Organisationen, das sind Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Kommissionen für Ethik in der Forschung, die sich seit Jahren mit Aspekten der sicherheitsrelevanten Forschung befassen und hier auch beraten. Ich glaube, wir alle sind uns einig, wir müssen die Kapazitäten und das Bewusstsein verstärken im Bereich Risiken internationaler Kooperation. Das ist gerade ein ganz besonderes Delta, über das wir sprechen. Das Bewusstsein, ich komme gerade von der HRK-Sitzung in Osnabrück, bei den HochschulrektorInnen und den Hochschulen insgesamt, für diese Themen ist sehr, sehr hoch. Das kann ich sagen. Außerdem würde ich gerne noch einmal darauf hinweisen, dass es eine ganze Reihe gibt von Aktivitäten an praktisch allen Allianzorganisationen, die im Moment genau in diese Richtung laufen. Seien das Empfehlungen zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung, seien dies Leitlinien zum Umgang mit internationalen Kooperationen, können Sie alle Allianzorganisationen durchdeklinieren. Seien das die Verankerung von Risikoabwägungen in Antragsverfahren, seien das Workshops, Informationsveranstaltungen zur Sensibilisierung, seien es Delegationsreisen, wie jetzt die nach China. Wir brauchen ja auch China-Kompetenz, das ist ein anderer Begriff. Sei es die Befassung beispielsweise der DFG, des DFG-Senats mit dem Thema Resilienz des Wissenschaftssystems, das eng zusammenhängt übrigens auch mit dem Thema sicherheitsrelevante Forschung, aber auch Abhängigkeiten beispielsweise von US-Datenbanken oder Resilienz hier in Deutschland in Bezug auf die Unabhängigkeit der Wissenschaft. Verbesserungsbedarfe sehe ich da, dass ich wirklich glaube, wir müssen enger zusammenarbeiten, wir müssen uns eng austauschen, die Informationen müssen von einer Seite zur anderen kommen, wir müssen sehr viel agiler werden und deswegen ist gut, dass wir darüber sprechen. Danke.
Vielen Dank. Und wir machen dann weiter mit Herrn Dr. Kaufmann für die AfD.
Ja, zunächst möchte ich Professor Hümmert noch kurz die Möglichkeit geben, zu beantworten, was wir von anderen Ländern übernehmen können. Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Sinan Seelen hat es gesagt, es gibt viele Vorbilder, auch nicht nur die USA. Also auch im europäischen Raum sehe ich Vorbilder, die auch ein ähnliches Forschungssystem haben. Also vielleicht ist die Forschungsfinanzierung in den USA nicht unbedingt vergleichbar mit der Situation in Deutschland. Aber ich kenne auch europäische Partner, viele wurden genannt, Niederlande von dir. Also ich kann auch Dänemark zum Beispiel als Vorbild nennen. Da könnten wir uns viel abgucken.
Gut, danke. Dann würde ich gerne noch eine Frage an Sie, Frau Professor Becker, stellen. Ich habe mit Interesse Ihre Ausführungen gehört, dass Sie eine Plattform für Forschungssicherheit da in Planung oder schön vorhanden haben. Wie ist da der Stand erstens? Und zweitens, welche Kompetenzen hat diese Plattform, um tatsächlich auch Sicherheitsmaßnahmen nicht nur zu beraten oder vorzuschlagen, sondern auch durchzusetzen?
Gut, also seit 2014 gibt es den gemeinsamen Ausschuss von DFG und Leopoldina zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung. Auf Basis der Arbeit dieses Ausschusses wurden über 120 Kommissionen für Ethik in der Forschung an den Organisationen etabliert. Das ist der Aspekt Dual Use insbesondere. Der ist schon ziemlich gut verankert. Man kann immer noch besser werden. Es gibt auch viele technologische Entwicklungen, ganz klar. Der ist verankert. Und dann gibt es den Prozess, über den wir hier hauptsächlich sprechen. Das sind Risiken auch internationaler Kooperationen, also Abgreifen von Informationen, Spionage beispielsweise. Hier soll, und das ist das Papier des Wissenschaftsrates, hier ist die Allianz sich einig und wir sind in einem sehr guten Prozess, wie gesagt, mit dem BMFTR genau zu diesem Thema. Hier soll eine nationale Plattform entstehen, die diese Beratungsleitung leistet gemeinsam mit den Sicherheitsdiensten, sodass wir hier eine Schnittstelle haben und uns eng austauschen können und das dann dezentral in die Organisationen geht. Und da können die KEFs, diese Kommissionen, hilfreich sein, aber die müssen aufgestockt werden, personell.
Danke. Kaufmann?
Aber wenn ich mich richtig erinnere, sprachen Sie davon, dass die noch im Aufbau ist, diese Plattform. Wie ist da der Stand? Oder jetzt konkret noch mal gefragt.
Es wurde vom BMFTR eine Taskforce eingesetzt. Und diese Taskforce befasst sich aktuell mit dem Aufbau. Es gibt einen Prozess, der bereits seit einigen Monaten, schon letztes Jahr, angestoßen wurde, dann vom neuen Ministerium, dem BMFTR, weitergeführt, übernommen wurde. Und hier tauschen sich alle relevanten Stakeholder darüber aus, wie genau diese Plattform ausgestaltet werden kann. Und bis Ende des Jahres, soweit ich gehört habe, soll es hier erste Ergebnisse geben.
Danke.
Vielen Dank. Frau Wagner, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben jetzt viel gehört über äußere Gefahren auf die Forschungssicherheit. Mich würden innere Gefahren interessieren. Wir haben in den USA sehen wir, dass die US-Administration ideologisch unliebsame Forschungsrichtungen systematisch unterdrückt. Wir kennen aber auch das Beispiel in Ungarn, der Kampf Viktor Orbáns gegen die Central European University oder gegen die Budapester Hochschule für Theater und Filmkunst. Herr Seelen, mich würde interessieren, wie Sie die Gefahr von innen heraus auf Forschungssicherheit und Wissenschaftssicherheit einschätzen und ob Sie Hinweise haben oder Vorschläge vielleicht auch entwickeln, ähnlich wie wir die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts im Blick haben, das vielleicht auch auf Forschungseinrichtungen und auf diese Architektur hin einzubeziehen.
Herr Seelen.
Ich glaube, allein aus dem Diskurs, den wir hier führen, wird sehr klar, dass wir hier sehr stark fokussieren auf Diskurs und gemeinsames Erarbeiten von Lösungen. Und von daher glaube ich, dass die Vergleichbarkeit mit geschilderten Rahmenbedingungen hier nicht gegeben ist, sondern wir hier in einem sehr kooperativen Ansatz versuchen und ringen um eine beste Lösung. Und da bin ich auch sehr, sehr glücklich darüber. Ich kann also keine Vergleichbarkeit zu den von Ihnen dargestellten Rahmenbedingungen erkennen.
Wir haben immer stärker schon in den letzten Jahren Publikationen, die ja nur noch digital veröffentlicht werden. Mich würde interessieren, Frau Plattner, wie Sie hier quasi auch die Sicherheitsarchitektur bewerten hinsichtlich von Angriffen, die vielleicht eine systematische und wirklich ganzheitliche Löschung von solchen Beständen, welche Gefahr Sie da sehen und welche Sicherheitsarchitektur Sie da vielleicht auch empfehlen würden.
Auch da haben wir ein weitgehend heterogenes Umfeld. Also je nachdem, wo Dinge veröffentlicht sind, gibt es dann auch verschiedene Sicherungsmechanismen. Also bei einer großen Gesellschaft bin ich dort besser aufgehoben als bei irgendeinem kleinen Verlag, wo vielleicht nochmal Dinge liegen. Oder aber im Zweifelsfall dann, wenn sie denn nur auf einem Hochschulserver liegen würden, wird es natürlich dann auch nochmal entsprechend haarig. Aber ich glaube insgesamt, dass das jetzt noch nicht unbedingt unser größtes Thema ist. Dinge, die mal veröffentlicht worden sind, da hat man vielleicht noch mal Interesse dran, dann dort den Betrieb zu stören und sie zu löschen. Vielmehr machen mir die Sorgen, die Dinge, die noch nicht veröffentlicht sind, aber tatsächlich dann vorher abgegriffen wurden oder vielleicht auch nie für Veröffentlichung gedacht waren und abgegriffen werden. Das sind die Themen, die mich wirklich umtreiben. Und da stimme ich wirklich allen meinen Mitrednern hier zu. Wir haben eine Forschungslandschaft, die darauf Stand jetzt nicht ausgelegt ist und dafür auch nicht gerüstet ist. Die sind mit der Aufgabe, ihre digitalen Systeme selbstständig zu schützen, wirklich überfordert. Wir brauchen eine entsprechende Unterstützung. Die werden das selber nicht können. Und ich sage immer ganz platt, wir springen nicht aus Hubschraubern und patchen die Systeme für die Einrichtung. Das ist gar nicht unser Job und ist auch nicht leistbar. Das müssen die selber machen. Aber an den Punkt müssen wir sie erst mal bringen.
Vielen Dank. Wir machen dann weiter mit Frau Lemke für die Linke. Entschuldigung.
Ja, vielen Dank. Ich würde direkt darauf anschließen wollen, Frau Plattner. Sie haben eben erwähnt, also all diese Maßnahmen, die kosten natürlich Geld, nicht nur die Expertise. Was wäre denn aus Ihrer Sicht notwendig, auch an Unterstützung des Bundes in dem Zusammenhang? Und dann meine Frage an die Bundesregierung. Was ist denn da auch insgesamt haushalterisch geplant? Wir haben gesprochen über China-Kompetenzen, Cybersicherheit und so weiter. Wie viele Mittel werden seitens des Bundes ab nächstem Jahr zur Verfügung gestellt? Und zum Verfahren auch noch mal, inwiefern, wir haben auch über Meldeverfahren und so weiter gesprochen, wo die Länder eben sehr stark auch zu beteiligen sind. Wie ist das Verfahren der Beteiligung mit den Ländern? Vielen Dank.
Wer möchte beginnen, Frau Plattner?
Ich kann gerne anfangen an dieser Stelle. Ja, wir werden dafür Mittel brauchen. Wir werden vor allen Dingen Mittel brauchen, um die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen an die Hand zu nehmen. Die müssen Stück für Stück dahin geführt werden. Und wir brauchen auch aus meiner Sicht Geld für zentrale Infrastrukturen, die wir dann auch gemeinschaftlich nutzen können. Insofern sind nationale Plattformen hier auch genau der Weg, den wir brauchen. Aber es braucht auch die finanzielle Unterstützung dafür. Und ich sage wirklich an die Hand nehmen und ich meine es auch genauso. So, das müsst ihr als nächstes machen und dann macht ihr das. So, und dann haben wir auch eine Chance. Stand jetzt kann ich tatsächlich gar nicht unbedingt was dazu sagen, was denn jetzt wo da überall passiert, aus dem einfachen Grund, weil wir für die Hochschulen in der Form so nicht zuständig sind. Wir kommen eigentlich immer dann ins Spiel, aus der Bundesrolle im Moment, wenn es schon zu spät ist, wenn sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also insofern, ich kann sagen, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik kümmert sich und wir haben auch eine entsprechende finanzielle Ausstattung, um jetzt auch hier was zu tun. Wir gehen aber nicht bis in die Hochschulen rein, denn das ist Stand jetzt nicht unsere Aufgabe.
Vielen Dank, Frau Asser. Nachfrage? Achso, Bundesregierung.
Ja, vielen Dank. Also wir haben da Vorsorge getroffen und Mittel angemeldet. Wir würden jetzt ungern in der öffentlichen Sitzung mehr darüber sagen.
Okay, möchten Sie nachfragen?
Gut.
Wird nachgereicht. Dann machen wir weiter. Und wir sind jetzt allerdings bei der Frau Lemke. Die Länderbeteiligung, okay.
Mit der Länderbeteiligung.
Länderbeteiligung.
Wir reden ja sehr viel darüber, dass die Länderkompetenzen betroffen sind. Genau.
Länder sind beteiligt. Vielen Dank. Dann sind wir jetzt bei der Linken, Frau Lemke.
Herr Liebert, Sie haben ja die Zivilklauseln angesprochen. Jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit von Zivilklauseln immer mehr in Frage gestellt wird, bis hin zu Forderungen der Abschaffung. Und daher von mir die Frage, wie bewerten Sie die Debatte um die Zivilklauseln? Und ist es nicht ein Widerspruch, wenn man zum einen von Wissenschaftsfreiheit spricht, aber zum anderen dann eine klare Richtung vorgeben will, wie sich diese Wissenschaftsfreiheit zu leben ist und wie sie zu nutzen ist?
Herr Lieber.
Ja, Zivilklauseln wurden ja noch 2023 von der letzten Bundesregierung als legitimer Ausdruck der Wissenschaftsfreiheit von wissenschaftlichen Einrichtungen angesehen. Und ich denke, das gilt weiterhin so. Zumindest sehe ich das so. Was sie leisten können, ist, dass diese voreilen Gehorsam, was Dual-Use-Forschung angeht, oder wie sie das eben, wurden ja andere Begriffe dafür benutzt, da kann das schon hilfreich sein, dass das nicht so ohne weiteres übernommen wird. Und letztlich, glaube ich, ist es auch sehr hilfreich, um die Last der ethisch reflektierten Entscheidung nicht einfach nur auf die individuell Forschenden abzuwälzen. Die Institutionen sind dann in der Mitverantwortung. Und das ist bestimmt ganz gut. Und es hat auch einen Nebeneffekt, glaube ich, einen sehr günstigen, weil es jetzt hier das breit diskutierte Fragen, wie ist das jetzt mit Sicherheitsüberprüfungen und so weiter, vielleicht dann Geheimhaltungsvorschriften, die einziehen müssen. Wenn man eine Zivilklausel hat und die Grenzziehung versucht aufrechtzuerhalten, die natürlich nicht hundertprozentig wasserdicht sein kann zwischen ziviler und militärischer Forschung, dann ist vielleicht dieser Druck oder der Wunsch nach entsprechenden Vorkehrungen in den Hochschulen und in den anderen Einrichtungen der Forschung dann vielleicht gar nicht in dem Sinne erforderlich, weil man ja einfach selber versucht, Abstand zu halten in der eigenen Forschung von dem, was vielleicht andere, die militärische Interessen haben in anderen Ländern, dann sozusagen konterkariert, indem man selber auch gar nicht an diesen Themen in der Form arbeitet. Das wird aber bedeuten, dass man sehr viel genauer hinschauen muss. Und ich würde stark dafür plädieren, wenn dann das diskutiert wird, einzelne konkrete Projekte, dann braucht man auch Expertise aus dem, was präventive Rüstungskontrollforschung kann, dem, was Technik- und Wissenschaftsfolgenforschung kann und dem, was Wissenschafts- und Technikethik kann. Das muss über das, was hier diskutiert wurde bisher, unbedingt einbezogen werden, zumindest auf einer übergeordneten Ebene. Das könnte ja vielleicht interessant sein für das, was die Taskforce des Bundesministeriums jetzt vorbereitet.
Ja, vielen Dank. Damit sind wir durch die zweite Runde durch und wir haben tatsächlich... Ach so, Entschuldigung, Herr Müller noch für die CDU und dann können wir dann zusätzlich das Wort.
Ja, herzlichen Dank. Ich hätte drei, ich versuche zu sagen, schnelle Rückfragen. Einerseits Frau Plattner zum Thema Lagebild. Ich würde das gerne noch mal verstehen. Sie haben ja über Ihre Zuständigkeit bei den Hochschulen gesprochen. Haben die Hochschulen heute eine Meldepflicht bei Cybervorfällen? Wenn nein, würden Sie dazu raten? Zum Zweiten, auch in dieser Frage, Sie haben gesagt, Sie können nichts tun oder Sie kommen häufig zu spät. Halten Sie da eine Bündelung oder Zentralisierung von Forschungssicherheit auf Bundesebene für sinnvoll? Und an Sie ebenfalls, Frau Plattner, und auch an Herrn Seelen, Sie haben ja die Maßnahmen auch von Frau Professor Becker gehört. Wie würden Sie die bewerten? Stichwort Diskurs. Also halten Sie das für ausreichend, was die Forschungsgemeinschaft dort anregt? Und wenn da noch die Zeit bleibt, würde mich Ihre Entgegnung interessieren, Frau Professor Becker.
Fange ich gerne an. Also glücklicherweise ist es nicht ganz so, dass wir nichts tun können und auch immer erst dann kommen, wenn es zu spät ist. Aber was tatsächlich der Fall ist, ist, dass die Zuständigkeit Stand jetzt in den Ländern liegt und insofern machen wir keine aktive Arbeit mit den Einrichtungen. Was ändert sich jetzt durch NIS II? Durch NIS II kommt in der Tat eine Meldepflicht auch rein. Wir haben den Forschungsbereich, der jetzt in den Bereich der wichtigen Einrichtungen fällt, nicht in den Bereich der besonders wichtigen, aber im Bereich der wichtigen. Das heißt, hier ändert sich in der Tat was. Wir werden einen Ticken mehr Informationen an der Stelle dann auch haben, ändert aber nichts an der Zuständigkeit. Brauchen wir eine Bündelung für Sicherheitsthemen? Ja, auch für den Forschungsbereich. Glauben wir, dass die Maßnahmen schon ausreichend sind? Ich kann an dieser Stelle nur sagen, wir haben einen Zustand, der sehr viel Aufmerksamkeit erfordern wird. Ich glaube, wir werden die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, damit beschäftigt sein, unsere Systeme, unsere Infrastrukturen und auch unsere Forschungslandschaft gut abzusichern. Also insofern, glaube ich, ist es ein guter Anfang, aber fertig sind wir damit dann sicherlich noch nicht.
Nachfrage? Herr Müller?
Ich kann das ganz schnell machen. Ich würde mir mehr Verbindlichkeit wünschen, das heißt also im Endeffekt definierte Risikokreise und in diesen definierten Risikokreisen auch verbindliche Maßnahmen, die eine Härtung der entsprechenden Systeme vorsehen. Das wäre ein Schritt, der dann gerade auf der Ebene Bund, Länder und lokal auch umzusetzen wäre.
Frau Becker.
Ja, vielen Dank. Ich kann sagen, also der Bereich Dual Use war, glaube ich, in den letzten Jahren gut begleitet, denn wir hatten, wenn Sie zurückschauen, praktisch keine Vorfälle in diesem Bereich in der Wissenschaft. Also wenn Sie wirklich sagen, Dual Use, Research of Concern, irgendwelche größeren Probleme. Wir haben jetzt ein Problem mit dem Thema Forschungssicherheit. Das heißt, Abgriff von möglichen Daten, Spionage und so weiter, da müssen wir hinschauen. Da freue ich mich sehr auf den weiteren Dialog, auf den konstruktiven Dialog, den wir heute, glaube ich, wirklich auch begonnen haben. Jeder Fall, der bekannt wird, zeigt Schwachstellen im System auf. Und ich glaube, an diesen Stellen müssen wir dann immer ganz, ganz besondere Sorgfalt auch walten lassen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir haben daher ausnahmsweise Zeit für eine dritte Runde und können noch einmal jeweils 3 Minuten, also Frage und Antwort, durchziehen. Bitte um Zeitdisziplin, weil wir es sonst nicht schaffen. Wir beginnen wieder mit Herrn Ebenmeier.
Ja, vielen Dank. Meine Frage an Frau Plattner. Sie hatten jetzt darüber gesprochen, dass die Zuständigkeit für die Hochschulen bei den Ländern liegt. Meine Frage ist, bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben wir eine andere Zuständigkeit. Wie ist denn da die Zusammenarbeit und auch die Härtung gegen Cyberangriffe insbesondere?
Selbe Situation, sehr, sehr heterogene Landschaft. Mit NIS II kommt eine gewisse Verbindlichkeit rein, zumindest im Cyberbereich, nicht notwendig im analogen, aber doch zumindest im Cyberbereich. Das ist gut. Wir müssen aber auch wirklich uns klar machen, wir fangen hier relativ weit unten an. Also da ist eine ganz, ganz, ganz lange Wegstrecke zu gehen. Und bis wir die alle abgeholt haben und dahin gebracht haben, das wird Zeit kosten. Und der wichtigste Punkt für mich an dieser Stelle, und deswegen bin ich noch dankbar, dass ich hier sein darf, und das gebe ich auch allen mit, die an diesen Themen arbeiten, wir brauchen die Awareness, dass es ein Problem ist. Und ich befürchte, es ist noch nicht überall durchgedrungen. Damit fängt es für mich an. Und damit, deswegen brauchen wir auch Verbindlichkeit, weil damit kommt es auf die Agenda, ob wir wollen oder nicht. Und da gehört es auch hin.
Danke. Dann gleich auch die Nachfrage dazu. Sehen Sie dann auch die Möglichkeit, Ihren BSI-Grundschutzkatalog, der Herr Professor Hummert angesprochen hat, sozusagen auch über eine nationale Kontaktstelle auch stärker zu implementieren, dann in den Forschungseinrichtungen, die nicht nur außeruniversitär sind, sondern auch an den Hochschulen dann?
Das muss auf jeden Fall das Ziel sein. Also wir haben Stand jetzt, also durch NIS II, keine Verbindlichkeit für genau diese Regelwerke. Die liegt damit nicht fest. Was aber festliegt, sind durchaus einige Pflichten, die dort auferlegt werden. Das ist aber nicht notwendig exakt das Gleiche wie in Grundschutz und entsprechende Mindeststandards. Die Stand jetzt für diese Einrichtung nur dann gelten, wenn sie Teil des Bundes sind, wenn jetzt NIS II in der hoffentlich gerade besprochenen Form auch durchkommt.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den Präsidenten des BfV. Herr Seelen, ich habe jetzt gerade zugehört, dass Frau Becker gesagt hat, dass es keine Vorfälle gab bei Dual-Use-Forschung an Wissensabfluss oder Ähnlichem. Das finde ich interessant, dass Sie das einschätzen oder auch so bewerten können. Meine Frage geht daher an Sie. Können Sie das so bestätigen, dass es keine Fälle auch dort von Cyberangriffen bzw. Wissensabfluss, Spionage gab?
Eingedenk der öffentlichen Sitzung, in der wir sind, kann ich mich dazu nicht äußern. Aber wir haben Erkenntnisse, dass Dual-Use-Güter durchaus ein Thema sind. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Es gibt Sachverhalte, die hier durchaus auch Deutschland betreffen.
Vielen Dank. Ich versuche jetzt noch ganz schnell. Thema diplomatische Instrumente, Visaprüfung, weil wir auch über chinesische Forscher, die mit Auftrag nach Deutschland kommen, sprechen. Wünschen sich da auch entsprechende Änderungen, was die Hintergrundprüfung auch bei Visaanträgen anbelangt?
Das ist ein effektives Instrument, ja. Muss aber auch darauf hinweisen, dass es auch hier Umgehungsversuche zu verzeichnen gibt. Insbesondere veränderte Visa-Anträge, die dann wiederum eingereicht werden. Und da wünsche ich mir auch deutlich mehr Kooperation mit den Hochschulen.
Vielen Dank. Die AfD hat auf die dritte Runde verzichtet. Wir sind dann bei der SPD bei Frau Dr. Wagner.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich möchte noch mal auf das Thema Studierende bzw. Promovierende aus China noch mal ganz kurz eingehen. Wir hatten in 23 hat die Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen Studierende aus China, die dort promovieren und mit diesem staatlichen Stipendium CSC, das von der chinesischen Regierungsbehörde ja entsprechend ausgestellt wird, nicht mehr aufgenommen, wenn sie neu in 23 an die V gehen wollten. Gibt es, ohne jetzt natürlich da das Thema, Sie hatten es vorhin schon genannt, wie wichtig es ist, natürlich weiterhin international zu kooperieren. Und das ist ja auch ganz wichtig. Wir haben, glaube ich, 9000 Studierende Studierende allein in Bayern entsprechend aus China. Aber Herr Seelen, gibt es Anhaltspunkte bei diesem von chinesischer Regierungsbehörde ausgestellten Stipendium oder in anderen Konstellationen, die irgendwie regierungsnahe Förderungen haben in China, die Ihnen vorliegen?
Das Problem bei der entsprechenden Förderung ist schlicht und einfach, dass hier die Kooperation mit staatlichen Einrichtungen, insbesondere Nachrichtendiensten, eine Bedingung ist, die hier eingebracht wird. Und daraus ergibt sich zwangsläufig die Möglichkeit, dass hier auch ein Missbrauch stattfinden kann. Solange das der Fall ist, müssen wir das auch kritisch betrachten.
Halten Sie dann die Reaktion von der V an der Stelle, wie sie war, für richtig? Und hätte das vielleicht noch weitere Universitäten entsprechend machen sollen, auch zu dem Zeitpunkt schon?
Ich möchte das ein Stück weit vom Einzelfall lösen. Immer da, wo wir einen entsprechenden Austausch haben oder wo eine Awareness besteht, wird auch reagiert. Und da, wo keine Awareness besteht, wird halt nicht reagiert. Die Zahl der Studierenden ist Ihnen bekannt und das ist ein Sachverhalt, den Sie herausgezogen haben. Da glaube ich schon, dass man eine gewisse Awareness zutage gelegt hat. Anderswo würde ich mir das ähnlich wünschen.
Noch nachfragen? Keine mehr. Okay, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Frau Azar für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank. Ich würde noch mal die Bundesregierung fragen wollen mit Blick auf die Länderbeteiligung. Sie haben gesagt, es gibt eine Länderbeteiligung. Wie sieht denn das Verfahren ganz genau aus? Und auch wenn es um die Governance-Strukturen geht, welche konkreten Überlegungen gibt es, dass eben die Länder, weil es eben Länderzuständigkeiten sind, konkret eingebunden werden?
Die Landeswissenschaftsministerien sind beteiligt.
Und in welcher Form, also wie sind Sie beteiligt und welche Überlegungen gibt es mit Blick auf die Governance-Strukturen?
Die sind in dem Prozess, über den wir noch nicht weiter mehr sagen wollen, eingebunden.
Dann hätte ich noch eine Frage an Frau Professorin Becker und auch an die Bundesregierung. Es gab ja eben diese Verhandlungen und man konnte im Sommer in einem Zeitungsartikel lesen, dass mit Blick auf das Memorandum of Understanding, dass es da unterschiedliche Auffassungen gab. Wo sind denn da die roten Linien oder was war der Grund, dass das ganze Verfahren zum Stocken oder ins Stocken geraten ist?
Wer möchte beginnen, die Bundesregierung?
Also wir haben gesagt, wir führen die gemeinsame Arbeit fort und wir schauen, dass wir bis Ende 26 mehr darstellen können. Wir sind da drüber und wir sind so übereingekommen, dass wir jetzt noch nichts weiter sagen.
Frau Becker?
Ja, ich denke, dass hier der Regierungswechsel bestimmt eine Rolle gespielt hat. Das heißt einfach auch die Kontinuität der Prozesse. Das ist der eine Punkt. Und dann glaube ich, genau wie wir auch hier verhandeln, geht es jetzt darum, wie viel Verantwortung kann in der Hand der Wissenschaft verbleiben? Wie viel muss geregelt und gesteuert werden? Ich glaube, genau darüber müssen wir uns unterhalten. Und das waren auch Themen. Und wenn Sie mir gestatten, ich würde gerne doch noch mal auch eine begriffliche Schärfung vornehmen. Beim Thema Dual Use spreche ich insbesondere von der Einordnung von Wissenschaft in Bezug auf ihr Dual Use Research of Concern Potenzial. Das heißt, kann eine Forschungsarbeit innerhalb kürzester Zeit zu einem schwerwiegenden Missbrauch führen, wenn sie in die falschen Hände kommt? Und da hatten wir nach unseren Informationen in den letzten Jahren keine größeren Probleme. Problem, und jetzt wiederhole ich mich, ist der Datenabgriff aus Deutschland in verschiedensten Bereichen. Aber im engen Bereich Dual Use Research of Concern, also mit maximaler Geschwindigkeit, maximale Probleme, glaube ich, sind wir relativ gut gefahren. Okay, danke.
Okay, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken. Wir machen weiter mit der letzten Frage. Frau Lemke für Die Linke.
Mittlerweile haben ja mehr als 120 Forschungseinrichtungen und Organisationen in Deutschland Kommissionen für Ethik sicherheitsrelevanter Forschung oder vergleichbare Gremien und Beauftragte eingerichtet, die zur sicherheitsrelevanter Forschung beraten. Meine Frage an Herrn Liebert wäre, wie bewerten Sie die Funktion und die Wirksamkeit solcher Kommissionen im Hinblick auf ihre Zusammensetzung, ihr Beratungsangebot und ihre Zugänglichkeit, insbesondere für den akademischen Mittelbau?
Also ich denke, eine bewusstseinsbildende Funktion haben diese KIFs sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht so stark wie intendiert, wenn ich so die Unterlagen der DFG dazu studiere. Immer ist es gut, wenn die Folgen der eigenen Arbeit mitbedacht werden und wenn man das diskutieren kann in einem gescheiten Kreis. Auch die Leitfragen des gemeinsamen Ausschusses halte ich für zum Teil sehr klug formuliert. Also ich will keinesfalls jetzt eine abschließende Einschätzung machen, auch will auch nicht unfair gegenüber diesen Bemühungen der DFG und Leopoldina sein, die ja seit Jahren läuft, aber doch vielleicht ein paar kritische Anmerkungen. Ich sehe eine zu starke Betonung der Missbrauchsfigur, die erscheint mir doch ziemlich opak, kann vielleicht sogar in die Irre führen. Wir haben eben gehört, es geht dann irgendwie um Gebrauch in den falschen Händen. Das geht mir wirklich quer. Da muss man nochmal intensiv drüber nachdenken, ob das die richtige Sichtweise ist. Mir ist es zu sehr eine Betonung der rein persönlichen Verantwortung, die da vorgenommen wird. Weit weniger wird die institutionelle Verantwortung betont. Das hat vielleicht auch mit Traditionen zu tun. Ich finde es eine sehe eine Zuspitzung auf die Nutzen-Risiko-Abwägungen. Das ist mir ehrlich gesagt zu stark utilitaristisch angelegt. Und ich sehe auch durchscheinend einen voreilenden Gehorsam gegenüber Dual-Use-Forschungsprogrammen, die dann kommen sollen oder die schon erwartet werden in Deutschland, in der Europäischen Union. Und mir ist auch nicht recht klar, wie wirklich die individuellen Mittelbaumitarbeiterinnen profitieren können. Oder können Sie sich wirklich da melden, ohne Nachteile zu erwarten und so weiter? Wie ist das eigentlich da organisiert? Und ich sehe auch, wie ich eben schon betont habe, es fehlt Expertise, zumindest auf einer übergeordneten Ebene, die mit eingebaut werden sollte, um nicht nur diese Missbrauchsfigur bedienen zu können. Also ich sehe Weiterentwicklungsbedarf.
Vielen Dank. Kurze Nachfrage haben wir nicht. Dann darf ich mich ganz herzlich im Namen des gesamten Ausschusses für die erstklassige Diskussion und auch Ihre hochspannenden und hochrelevanten Ausführungen bedanken. Ich kann Ihnen versichern, dass die Nachricht, die Sie hier überbracht haben, dass dieses Thema eine besondere Aufmerksamkeit bedarf, dass die angekommen ist und dass wir daher auch mit Ihnen in der Sache im Kontakt bleiben. Das war qualitativ hochwertig und war genau, was wir uns erhofft hatten. Ich wünsche Ihnen eine gute Verrichtung heute und bedanke mich und freue mich auf die nächste Gelegenheit im Namen des ganzen Ausschusses. Wir machen jetzt